Ich denke nur an Leibniz zum Beispiel mit seiner Idee von der Harmonie der Welt, von einer prästabilisierten Harmonie. Und nun haben diese protestantischen Theologen einen schrecklichen Zwiespalt bekommen. Sie kommen in die Verwirrung von Glauben und Wissen und in eine Ebenenverschiebung zwischen übernatürlicher und natürlicher Religion. Diese Ebenenverschiebungen sind sehr interessant in der Kirchengeschichte zu sehen. Plötzlich sehen die protestantischen Theologen die Kirche nicht mehr transzendental gestiftet, sondern historisch entwickelt. Andererseits sind sie aber gläubig und wollen auf der Summe der evangelischen Überlieferung, auf der Summe der Überlieferung der Evangelien und des frühen Christentums bleiben. Jetzt haben sie eine pragmatisch entwickelte Kirche auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben sie ihren Glauben an das Evangelium. Diese Theologen, die jetzt in diesem Zwiespalt sind, versuchen sich dem Sumepiskopat, also das heißt der Lehrautorität des Landesfürsten zu entziehen. Und ich habe also selber einige solche Sachen gelesen. Da steht dann drinnen, ich muss nach meinem eigenen Gewissen meine wissenschaftlichen Forschungen machen und was ich nicht da so einsehe und was ich nicht erkenne, das kann ich also jetzt nicht festhalten. Daher kann ich mich nicht dem beugen. Ich denke nur an Salomo Semler oder Gottfried Arnold als paradigmatische Typen. Sie wollen nun eine Toleranz gegenüber den Andersgläubigen herstellen. In dieser protestantischen Kirchengeschichtsbetrachtung kommt aber noch etwas anderes, nämlich die kritische historische Methode, die die katholischen Mariner-Mönche gefunden haben, und man versucht jetzt zu einer Objektivität zu kommen und sieht plötzlich, wie der englische Deismus Scharen von Freigeistern und Ungläubigen erzeugt und erkennt eine Notwendigkeit von Unionsversuchen. Diese Unionsversuche sind das ganze 18. Jahrhundert, also sehr interessant. Das gedankliche Schema ist ungefähr so. Der Mensch ist von Natur aus gut. Mit Hilfe der Tugend kommt er zur Entwicklung seiner Persönlichkeit. Er bricht also aus dem Bergwerk des Personseins das Gold der Persönlichkeit heraus. Und es ist die Aufgabe des Staates, die allgemeine Glückseligkeit, die allgemeine Wohlfahrt herbeizuführen. Schließlich, ich darf wieder auf den Faust verweisen, kommt es zu einem Aufstieg von der Natur in die Übernatur, bis man eben zur Persönlichkeit gekommen ist, bis Faust seinen Mephisto nicht mehr braucht, bis Faust also genug hat von den Schätzen der Erde und sieht, dass sein Glück im Leben für die anderen da ist. In diesem Augenblick ist der höchste Augenblick, stirbt er, und dann kommen also die Engel und führen ihn hinauf ins Licht. Unter dieser Geistigkeit sind nun die sogenannten alten Lichten, the old charges of the free and accepted masonry, zu betrachten, sind aber auch die einzelnen Symbole und Riten zu sehen. Auf der Basis der Toleranz ist der Maurer dem Sittengesetz verpflichtet. Er darf weder ein Gottesleugner noch ein bindungsloser Freigeist sein. Toleranz mit Gottesglauben und Sittengesetz ist gewissermaßen der gemeinsame Nenner jeden Glaubens und aller Gesinnungen, wobei einem jeden seine eigene Überzeugung und sein eigener Glaube belassen wird. Ich darf vielleicht hier auf das Glasperlenspiel von Hermann Hesse hinweisen, wo man ja auch versucht, aus der Summe sämtlicher kultureller Äußerung, Musik und Literatur und Wissen zu einem gemeinsamen Nenner zu kommen, um hier Einheitsversuche zu unternehmen. Dann sind also Pflichten gegen die Obrigkeit fixiert. Als friedliebender Staatsbürger darf er weder in einen Aufstand noch in eine Verschwörung sich verwickeln lassen. Ist der Bruder aber ein Rebell gegen die Staatsgewalt und keines anderen Verbrechens überführt, darf er von der Loge nicht ausgeschlossen werden. Michel Dirix, wohl der das beste Buch, momentan beste Buch über die Freimaurerei geschrieben hat, ein niederländischer Jesuitenpater, sieht im Kontext dazu die politische Situation zwischen Hannover, dem Haus Hannover und den Stuarts in England. Der Großmeister der Loge war ein Stuart-Anhänger und gegen das Haus Hannover. Und daher hat man angeblich diesen Passus eingefügt. In den Niederlanden wurde damals der rebellische Bruder aus der Loge verbannt. Nun haben die Einzelnen eine Menge von Pflichten. Logenmitglieder können nur gute, aufrichtige Männer von freier Geburt sein. Sie müssen ein reiferes, gesetzteres Alter haben und dürfen keine Leibeigenen sein. Frauen, bitte betrachten Sie die Gleichstellung. Frauen, sittenlose oder überbeleumdete Menschen dürfen nicht aufgenommen werden. Die Logenhierarchie besteht nun aus Lehrling, Geselle und Meister. Der Aufseher, der Vorsitzende Meister haben die Leitung der Loge. In der Loge darf, wenn man aufgenommen ist, kein persönlicher Groll ausbrechen, kein Streit über Religion, über Nation oder Politik. Ebenso ist man zum Schweigen gegenüber der Familie, Freunden und Nachbarn verpflichtet. Dem echten Bruder muss in der Not geholfen werden. Ich erspare Ihnen und mir noch die detaillierte Besprechung der einzelnen Logenämter, denn sonst wären wir mit dem Thema nicht fertig. Nun, was sind die freimaurerischen Spezifika? Was sind ihre Symbole und Riten? Was tun sie denn? Wieso ist das alles so geheim und so esoterisch, so spekulativ? Was geschieht denn da drinnen? Nun, die Loge hat einen dreifachen Begriffsinhalt. Sie bedeutet den Versammlungsraum, die Versammlung selbst und die Versammelten. Als Versammlungsraum ist sie ein symbolischer Tempel Salomonis, der Tempel der Weisheit. Die Anlage der Loge ist, wenn Sie in Rosenau dann sich das noch einmal anschauen werden, von West-Ost, hat eine West-Ost-Richtung, der Eingang ist im Westen, im Osten ist der Sitz des Meisters vom Stuhl. Sie besteht aus drei Teilen, aus dem Vorhof. Dieser Vorhof hat bereits die beiden geheimnisvollen Säulen, Jakin und Boas, nicht? Die angeblich der Abel, die Abel also konstruiert hat und die dann das freimaurerische Geheimnis enthalten haben. Dieser Vorhof ist jedem zugänglich. Im Mittelteil ist dann die eigentliche Loge oder der Tempel. Und hier sind sehr viele Symbole des Tempelbaus als Bau an einer besseren Welt angebracht. Der Mittelteil soll zweimal so lang als breit sein, also rechteckig. An den Längsseiten sitzen die Logenbrüder, im Norden die Lehrlinge, im Süden die Gesellen und der Meister im Stuhl, Meister vom Stuhl im Osten. Hier ist das alte kirchliche, der alte kirchliche Begriff ex oriente lux natürlich zu finden. Bei jeder Logenarbeit wird ein Arbeitsteppich aufgelegt, der ursprünglich das Reißbrett in der Bauhütte versinnbildlicht hat. Auf diesem Reißbrett oder auf der Schiefertafel hat man also die Zeichnungen gemacht. Nun ist dieser Arbeitsteppich also bestickt mit Symbolen oder durchwebt mit Symbolen. Und vor dem Thron des Meisters vom Stuhl steht ein kleiner Tisch, ein Altar, auf dem ein kubischer Stein liegt und die drei großen Lichter, Bibel, Winkelmaß und Zirkel.